Elisa oder Elisha, ein Prophet aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Von ihm werden im zweiten Buch der Könige eine ganze Menge Wunder erzählt. Und er lebte als Nachfolger dieses großen Propheten Elia. Und im Unterschied zu ihm, zu diesem Elia, der vor allem den Gericht Gottes zu verkünden hatte, ist Elisas oder Elishas Handeln durch Barmherzigkeit und Hilfe geprägt. Er wird uns in der Bibel als der Mann vorgestellt, der im Alltagsleben der Menschen Gottes Hilfe hineinbrachte. Insofern ist sein Name Elisa, Gott hat geholfen, auch Programm. Leben gemeinsam gestalten. Das war so etwas wie das Programm, das Elisha hatte. Leben gemeinsam gestalten mit ihm als dem Propheten Gottes. Die Wundergeschichte, die wir gerade gespielt bekommen haben, möchte ich uns noch einmal lesen aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Einige Prophetenjünger kamen zu Elisha und klagten: Der Raum, in dem wir mit dir zusammen wohnen, ist zu eng geworden. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, könnten wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, antwortete Elisa. Und da bat einer von ihnen: Bitte Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Und der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. Und am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, rief er entsetzt und wandte sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Die Axt ist nur geliehen. Und Elisa fragte: Wo genau ist das Eisen denn gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle und der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Willst du es nicht herausfischen? Forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Soweit der Bibeltext. Ja, was hat dieser Bibeltext denn mit Familie zu tun? Ganz schön schwierig, ne? Aber ich glaube, es gibt einige Aspekte da drin und ich versuche uns mal einzuführen. Die Ausgangssituation ist quasi alltäglich. Sie kommt immer wieder vor. Der Raum, in dem wir zusammen wohnen, ist zu eng geworden. Das berichtete auch diese Familie, die in der WAZ-Gruppe im Sommer letzten Jahres, von der ein Artikel zu lesen war. Der Raum ist zu eng geworden. Die erste gemeinsame Wohnung, die Adelheid und ich miteinander hatten, die wir mit zur Hochzeit bezogen, die hatte mit Flur 48 Quadratmeter. Die Küche empfanden wir mit einer Breite von 1,25 Meter als geräumig genug. Was macht das auch schon, wenn das Kopfteil des Bettes nicht mehr in das Schlafzimmer hineinpasst? Hauptsache, das Bett und der Schrank passen hinein. Okay. Ein gutes Jahr später bekamen wir unser erstes Kind. Und wir ulken gedanklich dann immer ein bisschen, jetzt muss ich zur Seite treten, wenn wir, und nein, nicht wir, wir waren ja nicht schwanger, Adelheid war schwanger, durch die Küche dann gingen mit 1,25 Meter Breite, bis zu dem Kühlschrank, da mussten die Zehenspitzen her. Und dann irgendwann war sie nicht nur schwanger, sondern unser Marcel war geboren. Und unser Mehrzweckraum, Esszimmer, Arbeitszimmer, wurde gleichzeitig noch Spielzimmer. Und ich konnte mit der Hand dann in den Laufstall greifen und ums Schreibtisch sitzen bleiben. Und dann haben wir gesagt, irgendwann wird das jetzt zu eng. Wir müssen uns was Neues überlegen. Wir müssen eine gemeinsame Perspektive entwickeln für das, was jetzt kommen soll. Also ich kann das, was die Prophetenjünger dem Elisa da sagten und mit ihm beratschlagten, ich kann das gut nachvollziehen. Ja, das gibt es. Der Raum wird einfach zu eng. Mein erster Gedanke darum, eine gemeinsame Perspektive entwickeln. Natürlich ist das, was ich jetzt hier sage, nicht nur auf Familien beschränkt. Das will ich auch nicht verkehrt verstanden wissen. Wir können es in viele Lebensbezüge hinein übertragen. Aber ich möchte es mal an der Familie aufzeigen. Übertragungen fallen da bestimmt nicht schwer. Letzten Sonntag ging es im Speziellen ja um Ehe. Und daran habe ich mir diesem Beispiel von heute Morgen, Eingangsbeispiel, nicht unbewusst angeknüpft. Aus Ehen werden womöglich Familien. Das hat auch was mit unserem Denken und unserem Handeln zu tun. Wir haben also nicht mit der Hochzeit das Kinderzimmer eingerichtet. Diese Praxis kann ich jungen Ehepaaren auch nur empfehlen, auch wenn ihr euch Kinder wünscht. Tapeziert das Zimmer noch nicht mit einer Kindertapete und baut das Bett noch nicht auf, wenn ihr gerade geheiratet habt. Das kommt nicht so gut. Lange Zeit vor dem Schreibtisch zu sitzen, um die Kindertapete anzuschauen und vielleicht das leere Kinderbett. Wartet damit, bis ihr wirklich schwanger seid. Kinder sind, wie Psalm 127 zum Ausdruck bringt, immer noch eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Ein Geschenk, das nicht verfügbar ist, trotz medizinischer Hilfe und Reagenzglas. Aber kommen wir wieder auf den Predigttext zurück. Mir fällt im Umgang der Prophetenjünger mit Elisa etwas auf. Diese Prophetenjünger sind bestrebt, mit Elisa gemeinsam eine Lösung zu finden für das Problem. Hier heißt es in Vers 2, könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben? Lass mich dazu mal so einen Gedanken anreißen. Den finde ich für Familien besonders beachtenswert. Mir fällt auf, die Sprachform, die die Prophetenjünger hier wählen, ist nicht die eines Befehls. Nicht die eines Befehls. Es gab ja Zeiten in der Familienerziehung, da ging es weitestgehend um Befehl und Gehorsam. Und vielleicht sind auch einige, gerade der Älteren unter uns, noch in diesem Denken aufgewachsen. Aber gut, dass Gott unseren Denkhorizont doch reichhaltiger gestaltet hat. Gerade mit zunehmendem Alter der Kinder sollte man sich diesen erweiterten Denkhorizont auch zu Nutzen machen. Viele Angelegenheiten lassen sich in der Familie besser angehen, wenn man gemeinsam nach Wegen sucht. Natürlich sind wir hier auch die Vorschläge ganz herzlich willkommen. Aber einen Vorschlag zu machen, ist nicht gleich dem Ergebnis. Vielleicht haben auch andere Vorschläge, andere in der Familie Vorschläge, die noch viel geeigneter sind. Achten wir doch daher auf unsere gemeinsame Sprache. Wie gehen wir da miteinander um? Ich sage dabei nicht, dass Eltern nicht gelegentlich auch gegenüber den Kindern Grenzen aufzeigen sollten. Natürlich, das wissen Eltern. Grenzen, die man auch nicht mehr im Konjunktiv formulieren kann, so wie hier. Aber viel häufiger kommt man in der Familie doch weiter, wenn man gemeinsam das Gespräch darüber führt. Und hier der nächste Punkt. Die Prophetenschüler machen dem Propheten einen Vorschlag. Manchmal haben jüngere Köpfe tatsächlich die klügere Idee. Und für mich zeigt sich in diesem Bibelabschnitt die Größe der Persönlichkeit des Elisas. Er wiegt die Idee seiner Schüler nicht von vornherein ab, nach dem Motto, was wollen die jungen Schlösel mir denn schon sagen? Er hört sich ihren Vorschlag an und er findet ihn tatsächlich gut. Naja, sagen wir zumindest mal akzeptabel. Als ich in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst einige Gedanken der Predigt so in so einen kleinen Verteilerkreis hineingab, da meldete sich jemand bei mir zurück. Und er schrieb: Obwohl es nicht Elisas Idee war, lässt er die Prophetenschüler ihre Idee verwirklichen und unterstützt sie letztendlich sogar dabei. Ob ich wohl auch die Größe haben werde, so zu handeln, wenn meine Kinder größer geworden sind? Du, das ist tatsächlich ein beachtlicher Schritt, wenn wir als Eltern in die zweite Reihe treten, in die zweite Reihe treten sollten. Wenn wir als Eltern den Kindern Freiraum geben sollten. In dem Moment ist das vielleicht schwer und eventuell auch mit vielen Fragen verbunden. Aber ist das nicht genau auch das Ziel der Erziehung? Dass wir den Kindern, die uns Gott anvertraut hat, ins Leben hineinhelfen dürfen, ihnen behilflich sein, wegbereiter sein zu dürfen, eigene Entscheidungen zu treffen und selbstständig zu stehen dann im Leben? Als Eltern haben wir doch die Aufgabe, mehr und mehr unsere Kinder dabei zu unterstützen, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Gott gebe es, so wie diese Person das schrieb, Gott gebe uns diese Größe, das auch für unsere Familie zu erkennen, wann ist welcher Punkt dran. Aber um diese Größe zu erlangen, müssen wir immer wieder darüber nachdenken. Wo könnte der nächste Schritt in die Selbstständigkeit unseres Kindes sein? Wie sieht dieser aus? Wie könnte unser Freiraum als Eltern dabei sein, den wir diesem Kind ganz bewusst geben? Doch auch wenn das ist, haben wir ja auch keine Garantie, dass alles glatt läuft mit unseren Kindern. Höchstwahrscheinlich werden sie Schleifen drehen im Leben, die wir mit 3 Fragezeichen versehen haben. Ebenso wie wir, ne? Unsere Schleifen gedreht haben, bei dem unsere Eltern die Fragezeichen gesetzt haben. Aber bei dem sie vielleicht mutig genug waren, uns auch auf den Weg hin zu entlassen, das tun zu dürfen. Das, was uns als Eltern bleibt, das erkenne auch ich immer deutlicher, das ist vorrangig das Gebet für den Weg unserer Kinder. Einen zweiten Gedanken. Gemeinsam Verantwortung wahrnehmen. In der Rede der Prophetenschüler gibt es so ein ganz kleines Wort mit doch ganz großer und umfassender Bedeutung. Es wird leider allzu häufig überhört. Dieses kleine Wort alle. In der Familie macht das eine ganze Menge aus. Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Oder übertragen, wenn jeder von uns einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrößern, dass wir alle genügend Platz haben. Geht nur, sagte Elisha. Also er entlässt sie quasi mit einem, soll ich sagen, Segen, das ist jetzt nicht so richtig, aber geht, macht ihr nur. Bei diesem familienähnlichen Zusammenschluss, wie die Propheten, Jünger und Elisha ja hatten übrigens, das ist gar nicht klar, dass das nur Männer waren, sondern es können auch ihre ganzen Familien im Gefolge gewesen sein. Also bei diesem familienähnlichen Zusammenschluss, da scheint der Elisha zunächst gar nicht so richtig dabei zu sein. Den Gedanken ja, aber in der Tat nicht. Die Prophetenschüler, die müssen nachhaken. Vers 3 und 4, da bat einer von ihnen: Bitte, Herr, tu uns doch den Gefallen und begleite uns. Und der Prophet willigt ein und ging mit ihnen. Und am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen, steht da. Also gemeinsam Verantwortung tragen findet seine ganz praktische Umsetzung. Alle fassen an. Ein Thema, das in Familien vielfältige Anwendungsmöglichkeiten hat. Alle fassen an. Nicht immer müssen alle alles machen. Das ist was anderes. Aber zwischen alles und ich ziehe mich heraus, wie zunächst der Ansatz des Elischas, da ist eine große Spannweite. Klassischerweise ist das ja ein Thema, mit dem sich Eltern und Kinder häufiger beschäftigen. Warum ich denn schon wieder? Können das nicht die machen? Oder die größte Hotelkette nennt sich immer noch Hotel Mama. Von Seiten der Kinder könnte das auch vielfältig so bleiben. Der Prophet Elisha, er vertritt im Bibeltext aber weniger die Rolle der Kinder. Die haben eher die Prophetenschüler. Elisha hat eher die Elternrolle. Und wenn ich diesen Gedanken einmal weiterdenke, dann stellt sich die Frage, ob sich auch Eltern gelegentlich aus ihrer gemeinsamen Verantwortung herausziehen. Vielleicht sogar so weit, dass die Kinder sie daran erinnern müssen, du, ihr könnt uns doch nicht hier alleine stehen lassen. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Mann, dessen Frau auf der Hauptschule arbeitete, sagte, du, meine Frau ist ganz verzweifelt. Sie kommt nur zurück und sagte, weißt du, was es ist? Die Eltern ziehen sich aus der Erziehung zurück und wir sollen sie als Lehrer alle erziehen, die Kinder. Also diese Beobachtung, die ist nicht fremd. Sie ist nicht realitätsfern. Eine Anregung, vielleicht für den gemeinsamen Mittagstisch. Wie wäre es einmal, gemeinsam über diesen Gedanken zu reden? Und zwar angefangen mit der Frage, Kinder, was meint ihr, bringen wir uns als Eltern auf eine gute Art und Weise in die gemeinsame Verantwortung als Familie ein? Also nicht von den Kindern verlangen, du musst das doch, sondern die Kinder fragen, sagt mal, was meint ihr, wie machen wir das als Eltern? Ist das gut so? Oder wünscht ihr euch was anderes? Glaubt ihr, es wäre etwas anderes gut für uns? Auf das Gespräch bin ich mal gespannt. Elisha steht aber auch noch für eine andere Rolle, die wir hier nicht ausklammern sollten. Elisha spielt nicht nur für die Papa- und Mama-Rolle, Elisha ist ebenfalls auch der Prophet ist. Das heißt, derjenige, durch den Gott reden möchte. Auch den Gedanken will ich einmal weiterdenken. Dann bitten die Prophetenschüler, Gottes Gegenwart und Gottes Reden in ihren Lebensalltag hinein. Komm doch mit uns. Willst du nicht bei uns sein? Das mit uns tun? Wollen wir nicht alle das gemeinsam tun? Wie ist das? Tun wir das auch als Familien? Nicht nur einander aufzufordern, zu bitten, alle gemeinsam, sondern dass wir bewusst Gott in dieses Gemeinsam mit einladen? Herr, wir wollen das nicht ohne dich tun. Wir wollen auch nicht als Familie ohne dich leben, sondern wir möchten gerne, dass du mittendrin bist in unserem Familienleben. Ganz praktisch zu Beginn der Urlaubsreise, genauso wie in unserem Schul- und Berufsalltag. Das wesentliche Stichwort in diesem Zusammenhang, das ist das Gemeinsam. Gemeinsam nicht nur unter Menschen, sondern gemeinsam auch mit Gott. Ich glaube, das ist ein großes Übungsfeld, in dem wir einerseits als Eltern und Kinder immer wieder stehen, über die Jahre, das sich verändert, aber in dem wir auch in den Beziehungen zu Gott stehen. Und das sich womöglich auch verändert. das immer wieder neu gestaltet werden will. Doch wohl denen, die immer wieder gemeinsam Wege finden, Jesus Christus mit in die Familie hinein zu platzieren, ihn bewusst zu integrieren. Schließlich will er doch etwas. Er hat gesagt, er will doch in unserem Leben Verantwortung tragen. Aber dieser Jesus, der drängt sich nicht hinein, weder in unser eigenes Leben, noch in unser Leben als Familie. Er drängt sich nicht hinein. Er will gebeten sein. Auch das fällt mir auf, ist wieder eine Parallele zu Elisa. Einen dritten und abschließenden Gedanken. Gemeinsam tragen oder gemeinsam ertragen. Nicht immer geht ja alles glatt im Leben. Das muss auch so ein Prophetenschüler erfahren. Da heißt es dann, einem von ihnen rutschte das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. Oh nein, schrie er und entsetzte sich und wendet sich an Elisa. Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen. Und Elisa fragte, wo genau hin ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle und der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm. Willst du es nicht herausfischen? Forderte Elisa ihn auf. Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. Als Gabi vorhin noch einmal fragte, den Dominik fragte, ja, Dominik, wie hast du das denn empfunden? In dem Moment. Da sagt er so ungefähr so, naja, zunächst mal wäre ich gar nicht so begeistert gewesen. Aber letztendlich hätte ich ihm doch geholfen, an sein Eisen irgendwie dranzukommen. Ist das nicht auch vielerorts so eine Reaktion in unseren Familien? Da musst du einfach besser aufpassen. Vielleicht gespickt mit einem Vorsatz, der wirklich motivierend ist. Du Trottel. So oder ähnlich hätte ich mir eine Reaktion vorstellen können, die ist gar nicht so fremd. Also vorwurfsvoll oder besserwisserisch. Ja, hast du das denn nicht gesehen, dass die Axt los war? Du konntest das nicht sehen, so macht man das doch nicht. Das war doch gleich zu sehen, dass das daneben gehen musste. Mir, das ist die versteckte Botschaft, mir wäre das nicht passiert. Ich habe das ja gleich gesehen. Gerade in Familien, wo man sich untereinander gut kennt, da platzen manchmal so ganz ungute Sätze heraus. Da ist kein Gesicht mehr zu wahren, keine Sprache mehr nochmal zu reflektieren, sondern da kommt es einfach platt durch. Das, was man eigentlich meint. Sätze, die man einer anderen, einer fremden Person gegenüber so nicht formulieren würde. Doch Menschen, die von sich oder von dem, was ihnen passiert ist, enttäuscht sind, glauben wir wirklich, dass Vorwürfe diesen Menschen weiterhelfen? Wird dir das weiterhelfen, wenn dir so ein Missgeschick passiert ist? Da kommt der Nächste vorbei und macht dich noch richtig rund darüber? Dankend kannst du darauf verzichten, ne? Mir geht das zumindest so. Menschlich gesehen zeigt sich Elisha hier als eine gereifte Persönlichkeit. Ganz unabhängig von diesem sich anschließenden Wunder mit dem schwimmenden Eisen. Wunder kann man nicht machen. Aber an einer guten Reaktion unsererseits auf solche oder ähnliche Situationen, da können wir uns vorbereiten drauf. Das können wir bedenken, wie wir darauf reagieren wollen. Und das können wir einüben, auf eine gute Art und Weise darauf zu reagieren. Schließlich, und hier kommt wieder die Doppelrolle des Elishas zum Tragen, stampft Gott uns doch auch nicht ungespitzt in den Boden, wenn wir was schief gebaut haben. Sagt er nicht in Matthäus 11, Jesus Christus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, Und steckt da nicht auch ganz viel von mühselig und beladen drin, wenn bei uns im Leben was schiefgegangen ist? Jesus lädt ein, nun komm, komm doch zu mir. Ich mache dich nicht als erstes rund, sondern ich will Verständnis für dich haben. Ich will, dass meine Liebe dich dann auch erreicht, auch in den Situationen, in denen du das ganz besonders brauchst. Ich glaube, dass wir an diesem Gottesbild, das Jesus aufzeigt, wirklich etwas lernen können. Und das nicht nur innerhalb der Familie. Lernen können, wie der Umgang unsererseits sein sollte. Christus hebt uns liebevoll auf, wenn wir in Not zu ihm kommen. Unser Bitte, hilf mir, findet bei ihm ein verständnisvolles Gehör. Gut, wenn das in unserem Leben auch so ist. Ich glaube, andere Menschen werden es uns danken. Wir haben eingangs das Lied gesungen oder es wurde vorgesungen von den Musikern und damit will ich schließen. Miteinander lernen, füreinander da zu sein. Denn durch andere spricht auch Gott in unsere Alltagswelt hinein. Miteinander lernen, füreinander da zu sein. Vielleicht sind diese kurzen Gedanken heute Morgen in der Predigt, die sich doch deutlicher auf das, wie leben wir miteinander, bezogen haben, Impulse darüber, einmal nachzudenken. Und dabei stellen wir vielleicht fest, dass Gott gerade dadurch zu uns und zu anderen reden möchte. Ich wünsche jedenfalls bei dem gemeinsamen Mittagessen eine gute Gesprächsanregung dazu. Gucken wir mal, wie wir als Eltern von unseren Kindern gesehen werden. Amen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich will dir danken, dass du uns als Menschen ganz unterschiedlich geschaffen hast. Das ist einfach deine Reichhaltigkeit. Mit unterschiedlichen Charakteren, Fähigkeiten und auch mit Grenzen. Also Übungsfeldern, denen wir anderen aufhelfen können. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass das doch geschieht in unseren vielfältigen Beziehungen, in denen wir leben. Das ist nicht nur auf Familie bezogen, aber insbesondere auch dort. Und ich möchte dich bitten, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang pflegen, den die anderen Familienmitglieder achtet, ihnen aufhilft, ihnen Stütze sein lässt. Sie trägt, wo wir lernen, als Übungsfeld gemeinsam Dinge anzugehen und gemeinsam Verantwortung zu tragen. Wo wir gemeinsam füreinander beten dürfen und uns damit in die einzelnen, in die Lebensbezüge und Lebenszusammenhänge jedes Einzelnen mit hineinnehmen. Wo wir gemeinsam darum bitten dürfen, dass du, der Sohn Gottes, uns geleiten möge. Ich danke dir, dass du dir, Herr, dieses Wunderbare ausgedacht hast, dass wir in festen Beziehungen leben dürfen, in Familie leben dürfen, dass es uns gut tut und dass es unser Leben bereichert. Amen.